ungefähr eine Minute vor Anpfiff sagte mein damals, ich glaube, sechs- oder siebenjähriger Sohn Nick, sagte mir, er müsse mal pinkeln gehen. Und ich war dann etwas nervös, einmal wegen des Spielbeginns, weil der sich nicht mehr verzögern ließ. Und ich habe ihn dann runtergeschickt. Ich zeige euch, wie das aussieht da unten. Also unterhalb dieser Ränge, da gibt es so über die ganze Länge dieser Sitzreihen gibt es einen Gang. Und da am Ende seht ihr die blauen Türen, das hatte ich mir schon gemerkt, da war das WC, Damen und Herren. Und wir waren dann, oder ich habe ihn dann über diese Treppe hier, genau, habe ich ihn runtergeschickt. Und ich hatte uns ja so geschickt platziert. Ich konnte also gleichzeitig unsere Sitzplätze mit den Rucksäcken im Blick behalten. Und ich konnte immer wieder runtergucken, kommt er zurück. Und dann, das Spiel lief schon, es war glaube ich noch kein Tor gefallen, aber die Rückkehr meines Sohnes verzögerte sich und verzögerte sich und verzögerte sich. Und dann ging es mir so wie Liane und Guido Warmer, wo ist mein Sohn, wo ist der hin? Ich hatte dann glücklicherweise den Einfall, vielleicht ist er genau in dem Moment, als ich nach den Rucksäcken geschaut habe, also hochgegangen bin, kurz geguckt habe, sind unsere Rucksäcke noch da, ist alles in Ordnung in unseren Plätzen, sind die nicht irgendwie gekapert worden? Da ist er wahrscheinlich rausgekommen und er hat einen falschen Aufgang gewählt, habe ich dann so vermutet. Muss mal gucken, genau, da seht ihr das. Da sind also so irgendwie alle 20 Meter gab es da Aufgänge und das WC war halt ganz am Ende des Ganges und er hatte tatsächlich, er war rausgegangen in einem ungünstigen Moment, als ich nicht hingeschaut habe und ist ein zu früh abgebogen und war da auf der Suche nach mir und ich habe dann ich habe das nicht gesehen, ich habe dann unsere Plätze kurz im Stich gelassen, bin da längs gelaufen und habe ihn da gesehen. Glücklicherweise, da war auch ein Mitarbeiter des Clubs irgendwie, den hätte er wohl sonst angesprochen. Aber genau, ich konnte ihn mir dann greifen und wir haben unsere Plätze wieder in Besitz genommen. Also ist glimpflich verlaufen, aber das kennen sicher alle Eltern dieses Unbehagen und wo das Kopfkino anfängt, wo ist mein Kind? Genau. Und man kann die gesamte biblische Geschichte, den ganzen großen Erzählfaden der biblischen Geschichte von Seite 1 bis zur letzten Seite im Neuen Testament, kann man als so eine Geschichte lesen, dass der in Sorge geratene Vater im Himmel auf der Suche nach seinen verlorenen Töchtern und Söhnen ist. Nach der Paradieserzählung, nach dem Sündenfall, nach dem Genuss der verbotenen Frucht, Adam und Eva versteckten sich, da heißt es, ging der Schöpfer durch den Garten Eden in der Abendkühle und rief Adam, wo bist du? Gott auf der Suche nach seinen vermissten Menschenkindern. Und letztlich kann man die ganze Heilsgeschichte, die ganze Geschichte als eine Geschichte lesen, wie Gott sich auf den Weg gemacht hat, seine verlorenen Menschen zu suchen und zurückzuholen in seine Gegenwart. Und genau das war auch die Mission Jesu. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Gott ist letztlich dann in seinem Sohn Jesus, in dieser geschichtlichen Figur aufgetaucht und hat sich auf die Suche gemacht nach seinen verlorenen Menschen. Und in unserer Predigtserie, in der wir im Moment sind, vielleicht musst du übernehmen, Silke, ich weiß es nicht irgendwie, genau. Einen weiter noch. Vielen Dank, genau. Kurze Rückmeldung mit der Regie. Kommt irgendwas an oder klickst du die ganze Zeit schon? Okay, gut. Wunderbar. Wir sind in unserer Serie über das Markus-Evangelium und wir finden im Markus-Evangelium, auch in den anderen Evangelien, viele solche Szenen, wo der Menschensohn mal Gruppen von verlorenen Menschen aufsucht und mal auch Einzelpersonen findet. Und wir schauen heute in einen Abschnitt rein, wo der Menschensohn, wo Jesus ein ganz bestimmtes Menschenkind, ein ganz bestimmtes verlorenes Menschenkind findet. Ich lese Markus 10, Verse 46 bis 52. Sie kamen nach Jericho. Als er von Jericho wieder aufbrechen wollte, zusammen mit seinen Jüngern und einer ansehnlichen Menschenmenge, da saß der Sohn des Timäus am Weg, Bartimäus, ein blinder Bettler. Als der mitbekam, dass es Jesus von Nazareth war, begann er folgendermaßen zu schreien: Sohn Davids, Jesus, hab Mitleid mit mir. Von allen Seiten versuchte man ihn einzuschüchtern, er solle den Mund halten. Doch er schrie umso lauter: Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Da blieb Jesus stehen und sagte: Ruft ihn her. Nun riefen sie den Blinden und sagten: Freu dich, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Jesus antwortete ihm mit den Worten: Was soll ich für dich tun? Der Blinde antwortete: Mein Meister, dass ich wieder sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: Du kannst gehen, dein Glaube hat dich geheilt. Augenblicklich konnte er wieder sehen und folgte ihm auf seinem Weg. Ich spreche nochmal ein Gebet. Jesus, wir danken dir für diese wunderbare Szene, auch diese bekannte Szene von der Heilung eines Blinden an den Pforten Jerichos. Und ich bete vor allen Dingen, dass wir hören, wo du uns persönlich ansprechen willst. Wir beten, dass wir unseren Platz in diesem Bericht finden, ob wir uns zusammen mit Bartimäus dorthin setzen, ob wir uns eher wiederfinden in der Menschenmenge, die peinlich berührt ist, ob wir uns in dem Kreis der Jünger finden, die Jerusalem, die Hauptstadt, in den Blick genommen haben, ob wir selbst uns in Jesus wiederfinden, ob wir uns wiederfinden in dieser Situation, dass wir aufbrechen wollen und plötzlich unterbrochen werden, unser Aufbruch gestört wird. Jesus, wir laden dich ein, zu uns zu sprechen, und wir danken dir, dass du lebst und dass du heute noch redest. Also der verlorene Sohn, um den es in diesem Bericht geht, wird auch tatsächlich als Sohn bezeichnet, als Sohn des Timäus, Bartimäus. Er war blind, ansonsten wissen wir nicht viel über ihn. Wir können davon ausgehen, dass er auch arm war. Möglicherweise hatte er auch eine Familie zu versorgen, wir wissen es einfach nicht. Jedenfalls hatte der Druck und musste sehen, dass der seine Almosen zum Überleben zusammen bekam. Tag für Tag. Ein verlorener Sohn, keine Hoffnung auf Heilung. Er sitzt dort. Ansonsten, in diesem ganzen kurzen Abschnitt ist sehr viel Bewegung. Ich habe mal die ganzen Verben aufgezählt. Es heißt, dass Jesus stehen blieb irgendwann, als dieser Bartimäus sich Gehör verschaffte. Da drang das irgendwann an das Ohr Jesu und es bewegte ihn dazu, es veranlasste ihn, stehen zu bleiben. Das ist etwas Unangenehmes, wenn wir gerade aufbrechen, wenn wir gerade Kurs nehmen, wenn wir uns gerade auf eine Reise machen. Vielleicht ist es dem einen oder anderen bei der Urlaubsfahrt so gegangen und man stellt plötzlich fest, man hat was vergessen und man wird unterbrochen. Gestern habe ich eine kürzere Fahrt gemacht und irgendwie nach einem halben Kilometer habe ich gemerkt, ich muss ein Medikament noch holen. Ist nicht so schön, wenn man gerade aufbricht und man wird unterbrochen. Und Jesus bleibt hier stehen. Und ich finde es ein wenig erstaunlich. Ich gehe davon aus, dass es viel Gedränge und Lärm und auch Geschrei gab, vielleicht Kindergeschrei. Aber da war das irgendetwas an das Ohr Jesu gedrungen, was ihn dazu bewegt hat, stehen zu bleiben und mit ihm diesen ganzen Zug, diese ganze Karawane. Und ansonsten, wie gesagt, ist sehr viel Dynamik in diesem Abschnitt. Zwei sozusagen statische Bemerkungen. Einmal, dass dieser blinde Bettler Bartimäus, dass er saß. Ansonsten sehr viel Bewegung und dann blieb Jesus stehen. Das sind die Verben der Bewegung, die in diesem Abschnitt gebraucht werden. Kommen, aufbrechen, aufstehen, abwerfen, aufspringen, kommen, gehen, folgen. Viel Bewegung, aber da ist dieser Augenblick, wo Jesus stehen bleibt. Es hat übrigens viele Künstler inspiriert. Ich meine, es sind mehrere Lieder geschrieben worden, die genau das zum Titel haben, diesen Wunsch, bleib nicht stehen. Spirituals. Please don't pass me by. Ich bin auf ein Spiritual gestoßen, der sozusagen eine Vertonung ist und auch eine Auslegung dieses Berichts. Please don't pass me by. Da hat sich ein Gospelmusiker hineingefühlt in diese Figur des Bartimäus und hat das so nachgespürt, diesen Wunsch, diese Sehnsucht, dass Jesus stehen bleibt, dass er nicht vorübergeht. Mit Sicherheit gibt es bei dir in deinem Leben so eine Baustelle, bei der, wenn Jesus körperlich vorbeikäme, du auch steil gehen würdest, wo du sagen würdest, ich muss Jesus sehen, ich muss ihn sprechen. Vielleicht bist du in so einem Gebetsprozess oder vielleicht steckt dir so ein Gebetsprozess auch in den Knochen, wo du gesagt hast, ich brauche eine Begegnung Jesu, ich brauche irgendwie eine Antwort, eine Hilfe. Vielleicht hast du auch Personen im Blick, von denen du denkst, von denen du fühlst, die brauchen Jesus. Vielleicht geht es dir mit Blick auf Menschen, die dir nahestehen, so wie es uns allen mit unseren Kindern geht, wenn wir die nicht mehr sehen, wenn die verloren sind. Wo du eine Unruhe spürst und denkst, da ist ein Mensch, dem geht es wirklich schlecht. Und wenn dem irgendetwas helfen könnte, wenn der irgendetwas brauchen könnte, dann ist das eine Begegnung mit Jesus. Und in diesem Spiritual wird er auch ganz schön beschrieben. Das ist dann auch schön so, das kann man in der Gospelmusik sehr schön machen. Da gibt es ja immer so Wechselgesang zwischen dem Einzelnen und dem Chor. Und in diesem Lied ist es auch so arrangiert, dass der Einzelne nach Jesus ruft und der Chor, der ahmt diese Stimmen nach, die Volksmenge von sich gegeben hat. Dieses Einschüchternde, dieses Zurückdrängen, belästige den Meister nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in dir auch so ein Hin und Her geht, vielleicht verschiedene Stimmen, dass da ein Ruf nach Jesus ist, aber auch, dass es da in dir selbst auch Stimmen gibt, die dich zurückhalten. Jedenfalls, Jesus blieb stehen. Jesus blieb stehen. Es hat mich sehr gefesselt. Ich habe mich intensiv gefragt, was war das? Was genau war das? Welche Frequenz war das? Was ist da an Jesu Ohr gedrungen, dass es ihn berührt hat? Irgendwie wie ein Laserstrahl muss da etwas direkt in das Herz Jesu gedrungen sein, dass er stehen blieb. Wir finden immer wieder diese wunderbaren Momente, wo verlorene Söhne und Töchter irgendwie einen direkten Zugang zu dem Herz Jesu finden. Manchmal suchen sie das nicht. Von dem Zöllner Matthäus ist die Rede, einfach nur der Blick Jesu fiel auf ihn. Der hat eigentlich, das war auch eine große Menschenmenge, Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern irgendwie zwischen einer Ortschaft und dem See und dann heißt es, der Blick Jesu fiel auf diesen Matthäus. Da ist irgendwie etwas direkt in das Herz Jesu gedrungen. An manchen Stellen lesen wir es ausdrücklich, dass es ihm nahe ging, dass da auf einmal durch den Blick oder durch ein anderes Sinnesorgan bei Jesus, dass da in Jesus etwas in Bewegung kam, dass sein Mitgefühl in Bewegung kam. Das finden wir an einigen Stellen ganz ausdrücklich, dass beschrieben wird, dass Jesus von Mitgefühl gepackt wurde und dass er dann etwas Bestimmtes tat. Nicht selten war es eine Heilung, manchmal war es auch eine lange Ansprache. Was bewegte Jesus stehen zu bleiben? Die Frau mit ihrer Erkrankung, die im Gedränge Jesus berührt, Jesus blieb stehen, er spürte, da ist Kraft unterwegs. Die vier Freunde, von denen wir öfter gehört haben, die durch das Dach ihren gelähmten Freund runterließen. Jesus sah die Freunde an und er redete und handelte. Jesus blieb stehen. Was veranlasst Jesus, stehen zu bleiben? Was berührt sein Herz? Ich nehme euch noch mal mit in eine kleine Situation da im Stadion in Esbjerg. Gegen Ende des Spiels haben wir irgendwie eine Stelle gesucht oder gefunden, wo sowas stattfand, wo die Spieler Autogramme gaben, natürlich vor allen Dingen die Stars von Werder Bremen. Und wir waren da irgendwie an einer Ecke, ich weiß nicht, da war auch ein Zaun und die Spieler mussten da vorbeikommen und die Autogrammjäger, kleine und große, die standen da und sie haben es hinbekommen, den einen oder anderen Star zum Anhalten und zum Umdrehen zu bewegen, dass sie gekommen sind. Und das ist etwas sehr Normales, auf der Hand liegendes gewesen, denn die Autogrammjäger haben die Fußballspieler und sogar einmal Thomas Schaaf, den Trainer, mit Namen gerufen. Sie haben sie direkt mit Namen gerufen, haben sie herbeigerufen, bei ihrem Namen. Sie fühlten sich angesprochen und sogar Thomas Schaaf, etwas widerstrebend und griesgrämig, hat dann ein Autogramm gegeben. Und es liegt etwas Besonderes in der Anrede dieses Bartimäus. Fällt nicht sofort auf. Leute, die viele Wörter zählen, die haben mich darauf aufmerksam gemacht. Es ist diese Anrede gewesen, Sohn Davids. Die taucht zum ersten Mal im Markus-Evangelium hier auf. Vorher wird Jesus immer anders angeredet und ausgerechnet dieser blinde Bartimäus ruft ihn an mit Sohn Davids. Und damit hat es echt eine besondere Bewandtnis. Gut, einmal, weil es jetzt das erste Mal war, dass Jesus so angeredet wird im Erzählfaden des Markus-Evangeliums. Dann ist es noch etwas Besonderes gewesen, dass er in der Königsstadt Jericho so angerufen wurde. Es war nämlich eine Königsstadt, es war die Winterresidenz der Herodianer. Also die hatten irgendwann mal zwei Generationen vorher, hatten die sich, weil es in Jerusalem im Winter relativ kalt ist, hatten die sich dort ungefähr 1300 Höhenmeter tiefer, fast auf Höhe des Toten Meeres, hatten die sich da ein Palast gebaut. Und dann sind die im kalten Winter da unten gewesen. Ist eine knappe, nicht mal eine ganze Tagesreise von Jerusalem entfernt, Jericho. 30 Kilometer, genau, nicht mehr so lange hin, damals so ein Tagesmarsch. Und es ist also so etwas gewesen, auch wie eine Königsstadt, wo königstreue Leute unterwegs waren. Und deshalb ist es auch etwas Besonderes gewesen, dass der Bartimäus hier einen Rabbi, einen Lehrer anspricht, eigentlich mit einem Königstitel, Sohn Davids. Und das war vielleicht auch ein bisschen etwas Ungehöriges. Ich nehme euch nochmal mit rein in dieses Testspiel. Das Testspiel ist für Werder-Fans gut ausgegangen, 3-0 hat Werder das gewonnen. Und Nick verfolgte das begeistert und jubelte ziemlich ungehemmt dort im Stadion in Esbjerg und schimpfte zwischendurch auch lautstark über die Gegenmannschaft. Und mir wurde ein wenig unbehaglich dabei, weil wir eben in Esbjerg waren und weil wir umgeben waren von Fans des anderen Clubs. Und in mir war so ein gewisser Impuls, meinen Sohn zu sagen, ja, ne, es war so ein bisschen ungehörig. Also ich habe versucht, ihm das beizupulen, dass es nicht so ganz höflich ist im Stadion der anderen Mannschaft, so scharf gegen das andere Team und so stark für die eigene Mannschaft da einzutreten. Genau, und so ähnlich, so ist das so ein bisschen. In der Königsstadt, also wo irgendwo eher Unterstützer des Königtums sind, da jemanden anzurufen als Sohn Davids, das war zumindest ein bisschen unhöflich. Es war also nicht nur irgendwie so eine Belästigung für den Zug, eine Unterbrechung, sondern das hatte auch was Subversives, was da passiert ist. Und ich glaube, dass das ist, was Jesus zum Stehenbleiben veranlasst hat. Da hat jemand, obwohl er blind ist, erkannt, wer ich bin und er bekennt sich dazu. Er spricht mich mit einem gewissen Risiko an als König. Das ist was ganz Besonderes. Wie gesagt, wir sind in diesem Erzählfaden vom Markus-Evangelium sind wir auf der Zielgeraden. Jerusalem ist im Blick, die Stadt, wo der König regiert, wo König David regiert hat. Die Davidsstadt, die ist schon im Blick. Und gerade als Jesus aufbricht, diese vielleicht 1300 Höhenmeter über 30 Kilometer Richtung Südwesten unter die Füße zu nehmen mit seinem Tross, mit seinen Jüngern, mit seinen Nachfolgern, da nimmt jemand eigentlich den Einzug nach Jerusalem vorweg. Beim Einzug nach Jerusalem, da wird er auch als König begrüßt. Und hier zu Beginn dieses Anstiegs ist das, als wenn ausgerechnet ein Blinder das vorwegnimmt und Jesus schon mal als König feiert, zu Beginn seiner letzten Etappe, als er nach Jerusalem einzieht. Und das nennt Jesus, dieses Verhalten nennt er Glaube. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Gesundheit. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Also wenn wir das mal so eintragen, was meint Jesus eigentlich mit Glaube hier? Was von dem Verhalten des Bartimäus, was meint er mit Glaube? Dann meint er die Knechtsgestalt, ich habe bewusst dieses Wort Knechtsgestalt gebraucht, ich erkläre das gleich, die Knechtsgestalt des Jesus von Nazareth gegen alle inneren und äußeren Widerstände als Retter und Erlöser ansprechen. Im Philipperbrief wird Jesus als Knechtsgestalt bezeichnet. Es wird dieser unglaubliche Wechsel, dieser unfassbare Vorgang, dass der ewige Sohn Gottes eine geschichtliche, anfassbare, menschliche Gestalt wurde, der wird so beschrieben: Der Sohn Gottes nahm Knechtsgestalt an, war der Erscheinung nach als Mensch erkennbar oder anders gesagt, er war nicht von uns Menschen zu unterscheiden. Er war als Normalo hier unterwegs. Erst einmal unauffällig, einfach als Mensch unter Menschen. Und auch das finden wir an verschiedenen Stellen in den Evangelien. Wenn Menschen die Augen geöffnet wurden und sie haben mehr als einen Mensch gesehen in Jesus, dann war sofort Widerspruch, Widerstand, Kontroverse in der Luft. Und hier ist genau so ein Moment. Obwohl er in Menschengestalt unterwegs war, ganz normal, wie wir alle, wird er angesprochen als Sohn Gottes, als Messias, als Retter. Und das öffnet letztlich die Schleusen, die Pforten für den Bartimäus, für diese Kraft von Heilung, dass sie ihn erreicht. Natürlich hat Jesus diese Heilung gewirkt, aber ohne diesen Glauben, ohne diese Anrede, ohne diese Ansprache, ohne dass Bartimäus, ausgerechnet der Blinde, das in Jesus erkannt hätte, wäre es nicht zu dieser Kraftwirkung gekommen. Höchstwahrscheinlich nicht zu dieser Kraftwirkung gekommen. Dein Glaube, also so ein bisschen umformuliert, dass du in mir, der Knechtsgestalt, dem Mensch, den Sohn Gottes, den Messias, den Retter, den Erlöser gesehen hast, angesprochen hast, das hat dich geheilt. Ich greife mal vor, wir haben Ende August, Anfang September ein Seminar mit einem Gastreferenten, Dr. Heinrich Christian Rust, genau zu diesem Thema Heilung. Es hat die Überschrift Jesus heilt. Letzte Woche, das macht man so als Pastor, wenn man in den Sommerferien Dienst hat und es nicht so viele Veranstaltungen gibt, dann plant man für Veranstaltungen, die später kommen. Und ich habe so ein bisschen geguckt, sind die Informationen für dieses Seminar, sind die verteilt. Ich habe mit Matthias zusammen im Flyer rumgefahren und Plakate. Und ich hatte noch den Einfall, auch in sozialen Netzwerken darauf hinzuweisen. Und dann hatte ich einen Einfall, den ich nicht immer hatte. Ich habe nämlich diese Veranstaltung geteilt, so sagt man das in einem sozialen Netzwerk. Ich habe sie geteilt auf einer Plattform hier in Osnabrück mit einem sehr, sehr großen Radius. Es gibt eine Plattform, die heißt Was ist los in Osnabrück? Da kann man knapp 24.000 Leute erreichen. Und ich hatte den Eindruck, ach, ich teile das einfach mal auf dieser Plattform und wusste nicht ganz genau, was da auf mich zukommt. Und dann rollte eine Welle von Rückmeldungen auf mich hin. Und das war, ja, es war nicht nur angenehm. Also es war zum Teil sehr scharfer Widerspruch, sehr scharfer Einspruch. Und ich habe die Tage immer wieder auch überlegt, reagiere ich darauf? Wie reagiere ich darauf? Inzwischen ist mir die Frage abgenommen, denn irgendjemand hat das wieder runtergenommen von der Seite, vielleicht weil es für zu viel Unruhe gesorgt hat. Keine Ahnung, aber ein Kommentar, den habe ich mir gemerkt. Ich habe ihn heute Morgen noch gesucht, ich habe ihn nicht mehr gefunden, wie gesagt, aber einer hatte gepostet, vielleicht ist er ja selber da. Gemeint ist Jesus, gemeint hatte er Jesus, vielleicht ist er selber da. Aber so ein bisschen natürlich so mit so einem spöttischen Unterton, vielleicht ist er ja selber da. Und wenn ich auf etwas reagiert hätte, dann genau darauf. Irgendwie hätte ich sowas gesagt wie, natürlich, von uns kann doch keiner heilen. Genau damit rechnen wir, dass Jesus Menschen heilt und dass seine Kraft, Menschen zu berühren, zu heilen, zu retten, Verlorene zu retten, dass die nicht abgenommen hat. Und ich möchte uns mit dieser Predigt ein klein wenig vorbereiten darauf, auf dieses Seminar. Vielleicht berührt euch diese Fragestellung auch irgendwie anders gerade in eurem Leben. Aber für mich ist so ein bisschen die Frage, wie begegnen wir einer konkreten Knechtsgestalt, die kommen wird, nämlich diesem Referenten links, der auch Knechtsgestalt ist, Mensch wie wir ist, Schwächen hat, wie wir hat. Wie begegnen wir dieser Knechtsgestalt? Sehen wir den Menschen oder sehen wir, was der Mensch mitbringt? Sehen wir ganz allgemein, dass ein Mensch, der in einer Beziehung zu Jesus lebt, der Jesus in sich trägt, dass er eben Jesus mitbringt? Sehen wir den Menschen, sehen wir die Knechtsgestalt oder sehen wir das Messianische und sprechen wir das an? Richten wir unsere Erwartung darauf? Das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit, weil die ganze Kirchengeschichte über ist ein Thema, dass zu viele Erwartungen auf einen Menschen gerichtet werden. Und dass es auch immer wieder Erschütterungen und Enttäuschungen gibt darüber, dass Menschen, die an Jesus glauben, so große, so eklatante Schwächen haben. Ihr könnt die fromme Presse der letzten Jahrzehnte scannen, ganz regelmäßig ist das irgendein Thema, dass irgendein Prediger, irgendein Evangelist, irgendein Missionar sich irgendetwas Erschütterndes hat zu Schulde kommen lassen. Knechtsgestalt, Knechtsgestalten. Wir tun unserem Glauben nicht gut, wenn wir zu viel Erwartung auf Menschen richten, auf Knechtsgestalten richten. Es ist gefährlich für unseren Glauben, wenn wir uns zu sehr an Vorbilder hängen, die wir irgendwie bewundern. Weil es sind alles Menschen, es sind alles fehlbare Menschen. Und natürlich auch Dr. Heinrich Christian Rust, natürlich. Auf der anderen Seite bleibt diese Wahrheit auch stehen, dass Gott durch zerbrechliche Gefäße seine Kraft in diese blutende Welt schickt. Also ich möchte euch so ein bisschen doppelten Funk mitgeben. Legt nicht zu viel Erwartung auf den Menschen, aber richtet eure Erwartung auf Jesus in diesem Menschen und auch in anderen Menschen, die gläubig sind. Ich glaube, wir betrügen uns selbst um sehr viel Kraft, um sehr viel Wirkung, dadurch, dass wir zu viel Erwartung auf einen Menschen richten und zu wenig Erwartung auf die Gegenwart Gottes in einem Menschen. Ich glaube, wir zielen oft schlecht, um es mal so zu sagen, mit unserer Erwartung. Und ich möchte euch herzlich bitten, es ist ein schmaler Grat, es ist ein Grenzgang, aber ich möchte euch herzlich bitten, richtet hohe Erwartungen an Christus in diesem Menschen und auch übrigens in anderen Menschen, aber überfrachtet den Menschen nicht mit Erwartung. Ist das halbwegs verständlich? Ich bitte mal um Kopfnicken oder Kopfschütteln. Okay. Ja, es wäre eine Umsetzung, ne? Genau. Müssen wir immer wieder üben. Aber mich beschäftigt das so sehr. Dieser Moment, Jesus blieb stehen und dann kam da eine Wirkung, die kein Mensch wirken kann. Und ich möchte das gerne sehen. Ich möchte es in meinem Leben sehen. Ich möchte es bei euch sehen. Ich möchte es in unserem Miteinander sehen. Wir sind alles zerbrechliche Gefäße. Natürlich ist unsere Gemeinde auch ein zerbrechliches Gefäß. Dr. Heiner Christian Rust ist ein zerbrechliches Gefäß. Aber wenn wir den Jesus, die Gegenwart Jesu in Gemeinde, in einzelnen Menschen und auch in Referenten sehen und wenn wir sie ehren und wenn wir das ansprechen, dann dürfen wir mit Wirkungen rechnen. Das ist meine Frage für euch, auch so für eure Reisezeit, wenn ihr unterwegs seid. In Erstbegegnung mit Gemeinden oder auch mit anderen Gläubigen liegt eine Chance. Wir haben also unsere Reflexe und die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, unsere Hausgenossen oder auch die Leute in unserer eigenen Gemeinde, da haben wir oft so eine längere Geschichte mit denen und das kann manchmal Erwartungen dämpfen. Und wenn wir einer Person begegnen, die wir gar nicht kennen und in eine Gemeinde auch gehen, die wir gar nicht kennen, dann fällt es manchmal leichter, die Gegenwart Jesu in dieser Gemeinde oder in diesen Menschen zu sehen. Also, wenn ihr in den nächsten Wochen auf Reisen seid, wenn ihr gläubigen Menschen begegnet, wundert euch nicht, wenn Gott das gebraucht an euch oder wenn Gott euch an diesen Menschen gebraucht. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir für dieses Beispiel von Bartimäus. Jesus, wir danken dir, dass du ihm irgendwie trotz seiner geschlossenen leiblichen Augen die Augen des Herzens geöffnet hast, dass er wusste, wer da vorbeikommt und dass er auch wusste, wie er ihn anzusprechen hat. Jesus, du bist der einzig Gute. Und Jesus, wir danken dir, du bist heute noch unterwegs. Du bist mit uns unterwegs, wenn wir jetzt in dieser Ferienzeit auf Reisen sind. Und wir laden dich ein, uns zu begegnen. Und wir bitten dich, hilf uns richtig zu zielen mit unserer Erwartung. Hilf uns, mit allem Guten zu rechnen und mit starken Wirkungen, weil du da bist. Und hilf uns, dass wir Menschen nicht überfrachten mit Erwartung. Wir beten auch für dieses Seminar, dieses Heilungsseminar. Wir beten, dass du uns vorbereitest, dass du Heiner Christian Rust vorbereitest und dass du diese Gelegenheit, dieses Wochenende so gebrauchst, wie es dir gefällt. Und wir beten, dass Menschen Heilung und Rettung erfahren.